Ja, wir wiederholen das ja gebetsmühlenartig. Unsere Stadt ist wirklich ein Traum von Stadt.
Und unser Gast ist der Beweis, dass wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Sie ist aus Österreich, aus den Bergen nach Potsdam gezogen. Und das, obwohl sie hauptsächlich in den Bergen arbeitet.
Ja, seit 2008 steht sie als Lilly Gruber am Set von der ZDF-Erfolgsserie Bergdoktor. Neben der Schauspielerei macht sie aber auch Musik, moderiert und hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben.
Und das irgendwie alles aus ihrem Lebensmittelpunkt heraus. Aus Potsdam.
Und deswegen herzlich willkommen im Podcast Schauspielerin Ronja Forcher.
Yeah, Potsdam Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Potsdam Platte, Potsdam Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Potsdam Platte.
Was habt ihr eigentlich mit 12 gemacht? Ich muss zugeben, ich war sehr froh, wenn die Schule vorbei war, ich zu Hause vielleicht ein bisschen zocken konnte und dann ein bisschen chillen konnte. Bei unserem Gast war das, glaube ich, ein klein bisschen anders. Mit 12 Jahren hat sie nämlich schon in der ZDF-Serie Bergdoktor mitgespielt. Und da ist sie bis heute zu sehen. Ronja, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und ich verrate dir was, Jan, ich habe auch gezockt mit 12.
Ja, was hast du gespielt? Was hast du gespielt?
Also ich liebe Open-World-Spiele in Fantasy. Also damals habe ich, glaube ich, Baldur's Gate gezockt.
Kenn ich vom Namen.
Bis meine Eltern gesagt haben, Ronja, du hast jetzt so schlechte Noten bekommen, du bist immer nur an der Playstation, lass es jetzt mal. Du musst auch mal raus an die frische Luft.
Schön, ja, es hat dich an deiner Karriere nicht gehindert. Heutzutage kann man mit gutem Gewissen sagen, Kinder, zockt auch mal eine Runde.
Ja, dann werdet ihr auch ins ZDF.
Gleich die erste Lektion.
Wunderbar.
Ey, aber seit 20 Jahren jetzt beim Bergdoktor. Fast. Ist das eine Zahl... Was denkst du zu der? Ich meine, 20 Jahre ist viel Zeit.
Ja, ich kann das auch eigentlich gar nicht so richtig begreifen. Vor allem, wenn ich Leute sehe, also junge Menschen sehe und treffe, die irgendwie unsere Serie gern schauen und die irgendwie selbst erst 20 sind. Und die denken immer so, wie kann das sein? Du bist schon ein ganzer Mensch. Du bist jetzt schon erwachsen. Du darfst schon Auto fahren und wählen und alles, was dazugehört. Und dich gibt es jetzt so lange wie uns, also wie uns als Serie. Also es ist schon, das macht mir immer sehr demütig und da werde ich auch immer so ein bisschen rührig.
Wie ist das denn, wenn ich mir das so vorstelle mit 12? Mhm. Da bist du ja faktisch im Fernsehen halt auch erwachsen geworden. Also nicht nur du als Rolle, sondern du halt auch als Ronja. Wie fühlt sich das denn an? Also ist da der Druck besonders hoch?
Ich habe angefangen zu drehen mit 5 Jahren. Also mit 5 habe ich angefangen zu arbeiten und habe verschiedene Projekte gemacht und dann mit 9 Jahren das Casting zum Bergdoktor und seit ich 10 bin, dreh ich und als ich 12 war, ist dann die erste Staffel im Fernsehen gesendet worden. Und das ist irgendwie die einzige Jugend, die ich kenne. So. Also deswegen habe ich keine wirklichen Vergleichswerte, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass es gut war, dass ich eine ganz bodenständige und starke Familie hatte, die mir auch sehr irgendwie vor gewissen Meinungen geschützt hat und eigentlich habe ich mich nie daran gehindert gefühlt, irgendwie frei aufzuwachsen und irgendwie so auch Fehler zu machen und Blödsinn zu machen und irgendwie, ja, einfach ein typischer Teenager zu sein. Aber natürlich, ich glaube, man sieht sich immer irgendwie konfrontiert mit anderen Meinungen und vielleicht auch Meinungen, die es nicht so lieb meinen mit einem, auch wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht. Und in der Öffentlichkeit ist es einfach nur potenziert. Also es sind einfach nur mehr Leute, die dir irgendwie ungefragt irgendwas sagen. Aber ob du dann hinhörst oder nicht, ich glaube, das hat was mit dem Inneren zu tun. Und ich habe zum Glück eine ganz tollen Eltern, tolle Oma gehabt, tolle Freunde. Und da war es mir auch irgendwie wurscht. Das war mir einfach wurscht.
Aber das klingt ja nach einer sehr reifen Meinung. Hattest du die damals mit 12, mit 10, mit 5 auch schon? Oder gab es so für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, nee, du musst da vielleicht so ein bisschen objektiver drauf schauen?
Also ich kann mich erinnern, da war ich wahrscheinlich ungefähr in dem Alter, 12, 13, 14. Und da hat diese Veränderung begonnen vom Kind zur Frau, die ja, glaube ich, bei jedem Menschen irgendwie spannend ist. Und da habe ich mal ein Online-Forum entdeckt, wo ganz viele Erwachsenen sich darüber ausgetauscht haben, wie sie mich finden, wie sie mein Äußeres finden, meinen Körper.
Dich als Person.
Genau. Mhm. Also ob sie jetzt finden, ich bin zu dick oder nicht. Dann haben sie verschiedene Screenshots gepostet. Und
krass.
Und ich musste damals schon so drüber lachen, weil es so absurd ist, dass sich erwachsene Menschen diese Zeit überhaupt haben, sich über sowas auszutauschen und irgendwie ihre Meinungen kundzutun über ein Kind oder eine Jugendliche. Und irgendwie dadurch, dass sie eine ganz außergewöhnliche Kindheit hatte mit einem tollen Menschen an meiner Seite, mit meiner besten Freundin, die verstorben ist, wo ich 13 Jahre alt war. Das hat mir einfach so einen anderen Blick auf diese Dinge gegeben, weil ich weiß, es ist einfach so nebensächlich eigentlich, diese Äußerlichkeiten, und darum geht es nicht im Leben. Und solange ich gesund bin und irgendwie die Menschen, die ich liebe, solange es denen gut geht, ist alles gut. Und irgendwie, das habe ich so ein bisschen mitgenommen, und ich glaube, das hat mir auch immer geholfen in dem Business.
Das klingt fast wie ein Wort zum Ende schon. Was ist das? Ey, also nicht, dass ich, jetzt zumachen will, aber das war ja schon emotional. Also die Pointe haben wir erreicht.
Also ich war jetzt auch gerade so, jetzt hast du so viele Themen schon angesprochen, ja, zu denen ich so viele Fragen habe. Also das erste tatsächlich mit 5. Da ist man ja eigentlich noch gar nicht in dem Alter, voll, irgendwie eine Entscheidung so, ja, wirklich zu treffen, zu wissen, was man da tut. Da geht es für mich eigentlich so in zwei Richtungen. Erstens, wie seid ihr da als Familie zugekommen, dass, mhm, ihr gesagt habt, okay, Ronja geht jetzt ins Schauspielbusiness, mhm, als kleines Kind. Und wie hat sich das auch so entwickelt, wie du heute drauf schaust? Also als so junger Mensch, auch ohne so richtig die Wahrnehmung zu haben, mhm, in so eine Karriere schon reinzustarten.
Also mein Papa war die ersten 10 Jahre meines Lebens am Theater, im Ensemble. Und deswegen habe ich, als Schauspieler, und deswegen habe ich diesen Beruf irgendwo gekannt. Und ich habe schon als Kind gesehen, das ist eine Richtung, in die man gehen kann. Und als dann mit 5 Jahren meine erste Rolle auf mich gewartet hat, das war für den Kika-Kinderkanal. Immer zu Weihnachten gibt es diesen Bartholomäus-Sack.
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, also, genau.
Wow. Oh, Fanboy, sofort.
Starstruck. Ey. Ich bin auch ausgerastet, als ich diesen Sack im echten Leben zum ersten Mal gesehen habe, weil ich war Riesenfan natürlich als Kind. Und da durfte ich bei einer Episode mitspielen und den Weihnachtsmann enttarnen. Also ich habe ihm so den Bart runtergezogen. Und das war der Moderator Juri, von dem ich, ja, auch ein großer Fan war. Und ich auch. Ja, irgendwie, also diese Möglichkeit hat sich ergeben. Da hat mich damals meine Großmutti, meine Oma begleitet zum Set. Und dadurch, dass der Papa, also dass ich schon aufgewachsen bin und den Papa immer auf der Bühne in verschiedenen Rollen gesehen habe, war das irgendwie so einfach ein lustiges Hobby. Und es war eigentlich eher so dieser Drang eines Kindes, so busy zu sein wie der Papa. Und irgendwie, man findet das ja cool und irgendwie, man will dann da auch irgendwie mit von dieser Welt sein. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und jetzt im Nachhinein, ich bin unglaublich froh, dass mein Leben diesen Weg gegangen ist. Und ich bin sehr dankbar für den Platz, wo ich jetzt stehe in meinem Leben. Wenn jetzt allerdings irgendwann in weiter Zukunft mein Kind zu mir sagen würde, Mama, ich würde gerne in die Öffentlichkeit gehen, ich würde gerne diesen Beruf ausüben, würde ich ihm natürlich nichts verbieten, aber ich würde ihm sehr ans Herz legen, wart noch, bis du älter, mhm, bist, weil es hat halt wirklich immer alles zwei Seiten. Und so viele Möglichkeiten es einem auch bietet, auf so viel musst du dann auch verzichten, vor allem als junger Mensch. Und ich würde vielleicht meinem Kind raten, wart, bis du erwachsen bist und bis du wirklich diese Entscheidung auch begreifen kannst, was das bedeutet.
Auf jeden Fall. Die zweite Sache, die du da nämlich in die Richtung, also hat immer zwei Seiten, hast du ja gerade auch schon mal kurz angedeutet, dieses ganze bewertet werden. Du, mhm, warst nun auch in einer Zeit Teenager, wo das ja noch stärker war. Mhm. Also wir kennen es ja noch alle aus den ganzen Teenie-Zeitschriften, aber auch Erwachsenen-Zeitschriften, gerade, mhm, in den USA und dann ja rübergeschwappt zu uns. Ja, wirklich stark Bewertung, mhm, gerade auch der Frau. Das stelle ich mir ehrlich gesagt noch katastrophaler vor, als du das jetzt, mhm, schon so angedeutet hast. Also sowas über sich ergehen zu lassen in so prägenden Jahren, wo ja auch viele mit sich einfach logischerweise strugglen. Mhm. Da schon dem ausgesetzt zu sein, wie empfindest du das jetzt im Nachhinein? War das eine Präsenz oder ist das eher im Nachhinein dir so wirklich bewusst geworden, was da mit dir auch teilweise gemacht wurde in der Öffentlichkeit?
Ich bin manchmal überrascht darüber, wie sehr ich mich immer geliebt habe, trotz diesen Stimmen. Und nicht ja nur aus der Öffentlichkeit, auch aus dem Privaten. Das war, wie du sagst, eine Zeit, da war das noch viel mehr in Ordnung, jemanden irgendwie zu kommentieren oder seinen Körper zu kommentieren. Und bin da mit vielen Meinungen aufgewachsen und viele Menschen in meinem Leben verknüpfen auch sehr stark die Figur und das Gewicht mit einem Wert einer Person. Und ich habe das aber irgendwie nie angenommen. Und ich glaube ganz stark, dass das eben mit meiner besten Freundin zu tun hat, die mit einer Krankheit auf die Welt gekommen ist, mit der Sarah habe ich eigentlich jeden Tag verbracht, bis sie gestorben ist. Und einfach zu sehen, was das für ein Geschenk ist, gesund zu sein und dass alles andere zweitrangig ist. Ich glaube, das ist so in mir, ja, hat sich so in mir festgesetzt, dass ich sogar auf sehr nahestehenden Personen einfach nicht hören konnte. Und irgendwie in einer sehr verletzlichen und auch so sehr formenden Zeit da immer irgendwie in mir gespürt habe, was mir aber wichtig ist und wie ich das sehe. Und ja, natürlich, die Stimmen von außen sind immer laut und es sind viele. Aber ich glaube, wenn man dieses Geschenk hat, irgendwie frei ein Leben führen zu dürfen und eben gesund zu sein, dann ist es vielleicht auch eine gewisse Entscheidung, wie viel man davon annimmt, von diesen äußeren Stimmen. Und deswegen fiel mir das immer ganz leicht. Und ja, ich merke halt, ich schaue dann eher auf andere Sachen oder mir sind dann andere Sachen wichtig. Und da bin ich dann vielleicht überstreng mit mir selbst. So. Aber jetzt nicht so bei meinem Äußeren.
Ich finde, es klingt nach einem sehr, 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 sehr gut gepolten inneren Kompass. So.
Danke. Also,
dass du so für dich das auch so, sag ich mal, abschütteln kannst, weil, wie du selber gesagt hast, in dem Alter ist es schwer. Und ich hätte, um ehrlich zu sein, gedacht, damals ging das vielleicht noch. Ich meine, wir sind ja almost alle im gleichen Alter. Ich glaube, du bist 96er Jahrgang. Dadurch, dass du aber schon so lange in der Branche bist und wir von 20 Jahren Backdoctor reden, klingt es so, als wärst du schon, weißt du, 1000 Jahre dabei. Ich glaube, heutzutage ist es dann, und deswegen verstehe ich, was du gesagt hast, was dein eigenes Kind angeht, kann ich das total nachvollziehen, dass du da heutzutage vielleicht noch mal vorsichtiger bist. Einfach weil die Welt irgendwie, in der wir mittlerweile leben, heutzutage auch noch mal eine andere ist. Aber lass uns mal so ein bisschen so dieses, ich sag mal, tiefgründige Thema kurz mal abschütteln. Vielleicht hört man es auf dem Mikrofon im Hintergrund schon die ganze Zeit. Hier wird geschmissen, was das Zeug hält.
Geschwitzt.
Du hast vorhin schon gesagt, hier werden Maschinen geformt.
Jan hat schon gemeint, das schaut von außen aus wie eine Autowerkstatt. Ja. Als würden da Autos gebaut werden. Ich habe gesagt, da werden Maschinen gebaut. Wir sind, darf ich sagen?
Gerne.
In der CrossFit-Box in Potsdam, meinem Lieblingsort hier in dieser Stadt. Und wir dürfen hier in so einem kleinen Seminarraum sitzen und unter uns schwitzen die starken Mädels und die Jungs.
Und du bist schon sportlich gekleidet, für dich geht's auch gleich auf die Fläche, wa?
Genau, also Dienstag, das ist immer so mein kleines Fenster in ein normales Leben. Ich habe eigentlich keinerlei irgendwie wiederkehrende Sachen in meinem Leben. Jeder Tag ist irgendwie anders. Ich bin auch immer an anderen Orten. Aber wenn ich kann, ich gehe jeden Dienstag um 18 Uhr in diesen Kurs. Da gehen auch alle meine Freunde. Und heute ist Dienstag und bald ist 18 Uhr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe jetzt gleich in meinem Sportgewand und freue mich schon auf die Class, wie man sagt.
Erzähl mal ganz kurz CrossFit. Also ich meine, jeder wird jetzt erstmal denken, oh, Fitnessstudio. Aber CrossFit ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Also ich habe persönlich, muss ich ehrlich sagen, Schiss davor. Weil das, also selbst obwohl ich regelmäßiger Fitti-Gänger bin, hier stinke ich ab.
Aber ich krieg dich schon noch dazu, dass du auch noch zu uns kommst. Ich schaff das schon, weil du hast ja schon gesagt, also ein Freund von dir will auch, dass du dich anmeldest. Ich finde CrossFit halt so toll, weil das so viele Sportarten irgendwie miteinander verbindet. Also du machst grundsätzlich Gewichtheben, es geht sehr viel um funktionale Bewegungen. Es ist jetzt nie irgendwie isoliert, dass du jetzt nur deinen Bizeps trainierst, das kommt eigentlich nie vor. Du machst ganz viel mit der Langhantel, du machst viel am Rack, da kacke ich dann immer ab, weil mir das immer so wehtut, wenn ich dann meine 80 Kilo irgendwie auf der Stange irgendwie halten muss. Das tut immer sau weh, aber irgendwie ist es auch cool, die Herausforderung. Und ja, du machst so viel Gymnastik irgendwie, du machst Pull-Ups oder versuchst es zumindest, du machst irgendwie Toes-to-Bars. Ja, und manchmal machst du auch nur mit deinem Körpergewicht Sachen und ja, es ist einfach echt cool und ich mag das an CrossFit so, ich war auch damals in Innsbruck schon bei CrossFit, ich liebe das an diesem Sport, dass es so, du machst es zwar für dich allein, aber du bist immer in dieser Gruppe und du hast einen Coach. Die Gruppengröße sind 15 bis 20 Leute und du hast wirklich das Gefühl, irgendwie ist es fast wie privates Training, obwohl natürlich viele Athleten irgendwie mit dir in der Klasse sind. Aber ja, du kannst dich da ganz auf dich selbst konzentrieren und was ich hier auch an der Box so toll finde, es geht null ums Ego. Also da sind keine irgendwelche Machos, sei es jetzt Mann oder Frau, die irgendwie versuchen, noch die letzten 10 Kilo draufzupacken und sich dann irgendwie das Genick verreißen. Da geht es wirklich um Form und darum, das gut zu machen und gesund stark zu werden. Weil um gesund alt zu werden, brauchen wir Muskelmasse. Muskeln und Gewichttraining ist ganz wichtig für uns Menschen. Und hier sind auch die Legends, immer um 10 Uhr. Die Legends sind dann die Athleten über 65 und auch die trainieren mit der Langhantel und geben echt eine gute Figur ab.
Wow. Respekt. wir sind, ich muss es leider an der Stelle schon wieder erwähnen, am Podcast Shoutout angekommen. Respekt an Shoutout an die Legends.
Ja, Shoutout wirklich an die Legends. Das war so peinlich, weil am Anfang, wo ich ganz neu war, ich habe nicht verstanden, du hast so eine App, wo du die Klasse buchen kannst und da stand Legends und ich habe nicht gecheckt, was das heißt. Ich habe gedacht, dass sie nur die legendären Übungen. Dann habe ich mich eingetragen und bin da gestanden mit diesen ganzen Golden Girls und Boys. Und ich habe einfach mitgemacht und der Coach war nett, der hat gesagt, ja gut, mach halt einfach mit. Und die haben mir auch echt also im Staub liegen lassen. Es ist einfach echt krass, was diese Athleten für, egal welches Alter, für einen Biss haben.
Ich finde, CrossFit ist das perfekte Beispiel, um zu zeigen, mit Training funktioniert irgendwie alles. Ne? Also wenn du da ein bisschen was machst, dann hast du auch Progress.
Ja, und du kannst... Und dann habe ich auch genug Werbung gemacht. Aber ich will es nur sagen, du kannst in jedem Level einsteigen. Es gibt immer eigentlich den RX, das ist so das Workout, so wie es eigentlich gehört. Mhm. Und dann gibt es immer Scaling-Varianten.
Ja.
Also wenn du das nicht schaffst, dann machst halt das. Teilweise kommen Leute, die haben Schulteroperationen, Knieoperationen, dann machen sie halt was anderes. Mhm. Das ist wurscht. Der Coach nimmt sich immer Zeit und wird immer auf deine Bedürfnisse eingehen. Und deswegen kann ich nur sagen, traut es euch ruhig her. Wir sind eine nette Truppe.
Da müssen wir mal Probetraining machen.
Ja, Jan. Jetzt aber.
Wir haben ja eine neue Rubrik Podcast on Tour. Die kam ja schon raus. Die werdet ihr gehört haben. Also Podcast on Tour vielleicht irgendwann mal. Aber ich sag dir ehrlich, wir haben ja schon mal überlegt, ob wir irgendwie auch mal joggen gehen oder so. Das kannst du ja vergessen. Da kannst du ja nicht reden währenddessen.
Naja, du.
Wohin wille dein Weg?
Ich vergesse. Ja.
Jetzt habe ich es auf dem Mikro gesagt.
Wir machen das heute nur für euch klar.
Auf jeden Fall. Jan, kommst du nicht drum rum.
Ronja, wir müssen eine Sache natürlich noch klären. Das ist ja irgendwie, ich sag mal so, der innere Punkt des Podcasts. Ja. Wir treffen uns hier mit Potsdamerinnen und Potsdamern. Mhm. Wir sitzen mit Menschen aus unserer Region zusammen. Man hört es schon, finde ich, ganz gut. Und du hast es gerade auch schon gesagt, du kommst ja eigentlich gar nicht aus Potsdam. Du kommst aus Österreich, aus Innsbruck. Da bist du geboren.
Genau.
Wohnst jetzt aber in Potsdam.
Ja.
Mit deinem Mann zusammen.
Genau.
Tell us, wie kam's?
Ich lieb's einfach, dass ich bei euch bin, weil bei euch muss ich euch natürlich nicht erklären, warum ihr nach Potsdam gezogen bin.
Nee,
weil es einfach eine sauschöne Stadt ist und
wir
die Leute echt nett. Weil immer, wenn
ich
das sonst erzähle, die Leute sind immer so entsetzt. Wie kannst du nur aus den Bergen wegziehen nach Deutschland? Und das macht mich immer so traurig, weil nur weil die Berge schön ist, heißt es nicht, dass es nicht andere schöne Orte auf der Welt auch gibt.
Ja.
Und wie schlimm ist es, nur an einem Ort zu bleiben sein Leben lang, nur weil man denkt, besser kann es nicht mehr werden. Also dann irgendwie hat man auch einen kleinen Horizont. Wir sind vor 3 Jahren nach Potsdam gezogen. Felix, mein Mann, arbeitet auch hier. Also der ist so der Anker in diese Stadt. Und wir haben echt in den 3 Jahren so liebe Leute kennengelernt. Wir haben so eine tolle Freundesgruppe, auch übrigens fast alle bei CrossFit aufgegabelt sozusagen, oder sie uns aufgegabelt, wir sind ja die Neuankömmlinge. Und wir fühlen uns einfach total wohl und ich liebe das Wasser, ich liebe den Blick, ich liebe Sonnenuntergänge. Es gibt nichts Schöneres als Sonnenuntergänge und in den Bergen siehst du nichts davon.
Wirklich nicht?
Nein, die Sonne geht hinterm Berg unter und es zappenduster.
Ergibt Sinn, aber da habe ich noch nie drüber Gedanken gemacht.
Und
stimmt.
Es ist so schön bei euch. Ich stehe manchmal am Wasser und schaue mir diese rote Scheibe an, wie sie runtergeht und denke mir echt so, ich würde nicht darauf verzichten wollen.
Oh.
Ich finde das so was Tolles. Und ja, die Stadt ist toll, ich mag die Leute. Es ist natürlich cool, dass es nah an Berlin ist, aber es ist auch toll, dass es so nah an der Natur ist. Ich bin rundum zufrieden.
Du hast alle Argumente gebracht, die wir auch immer bringen.
Ich hätte
jetzt
auch nichts mehr.
Ja, Berlin, viel Natur,
ja,
also wirklich, da kann man gar nicht mehr zu sagen. Du bist ja nicht nur Schauspielerin, sondern du bist ja auch nochmal, hast über den Tellerrand hinausgeguckt, könnte man ja fast so sagen. Wo kam denn bei dir der Zeitpunkt, wo du so dachtest, okay, du möchtest eigentlich auch noch mehr sein als diese Figur beim Bergdoktor?
Ich bin da so ein bisschen wie meine Mama. Ich habe immer als Kind gedacht, da habe ich mal die Mama angeschaut und gedacht, wie kann man nur so viel arbeiten? Was ist mit der falsch? Und jetzt bin ich selber erwachsen und arbeite selber so viel, weil ich es einfach echt lieb. Also ich bin ein Mensch, mir wird unglaublich schnell langweilig. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Berufsalltag führen darf, wo immer jeder Tag irgendwie anders ist. Und ja, während Corona kam dann irgendwie die Musik dazu. Und dann ein paar Jahre später meine Moderation und jetzt seit diesem Jahr, seit März, eben mein erstes Buch, wo ich über meine Kindheit und über meine beste Freundin Sarah schreibe und unsere gemeinsame Zeit. Und ich bin so einfach dankbar, dass ich so viele Sachen machen darf. Kommt mir immer so vor, es ist so ein großer Spielplatz und ich darf bei jedem Gerät einmal ein bisschen rumturnen und immer so reinschnuppern in diese Berufswelten. Und das ist einfach ein großes Geschenk und ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
Was ist denn für dich so der große Unterschied, wenn du schauspielerst und wenn du aber dann jetzt auch mit Musik performst? Also das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Irgendwie ist es auch beide Male ein bisschen Schauspielerei, könnte ich mir vorstellen. Aber was so für dich der größte Unterschied und wo die Leidenschaft so für dich herkommt?
Ich mag immer das am liebsten, was ich gerade mache. Also wenn ich am Set stehe, dann stehe ich am liebsten am Set. Und wenn ich eine Lesung mache, dann mache ich am liebsten eine Lesung. Also ich bin da irgendwie ganz flexibel. Aber was für mich einfach so toll ist, jetzt außerhalb des Schauspiels, wo man ja eine Rolle spielt, wenn man so irgendwie sich als echten Menschen zeigt oder zumindest als Bühnen-Ich, da ist man irgendwie so echt und so ehrlich und man lernt sich irgendwie so von Mensch zu Mensch kennen und das mag ich ganz gern. Also das finde ich einfach was Schönes, wenn man da so ein paar von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwie dann kennenlernt im Publikum und man merkt, schau, ich kann ich selber sein, ich kann meine Geschichte erzählen, ich kann meine Lieder singen und die mögen mich trotzdem. Also das finde ich irgendwie ja was ganz Schönes und das macht mir einfach großen Spaß.
Jetzt hast du gerade von deinem Buch gesprochen, das finde ich ja auch immer eine interessante Sache. So ein Buch schreibt sich ja auch nicht von selbst erstens und auch nicht von jetzt auf gleich. Was war denn das für eine Reise für dich? So einmal die Gedanken zu fassen und die dann auch irgendwie zu Wort zu bringen. Das ist ja gar nicht so einfach, oder?
Ja, also ich wusste, dass ich die Geschichte gerne erzählen will, seit jetzt eben guten 15 Jahren, seitdem die Sarah gestorben ist, weil ich gerne einfach von ihr erzählen würde und erzählen würde, was sie für ein toller Mensch war. Und deswegen habe ich immer mal wieder so in den Jahren Gedanken gesammelt und dann auch während 2020, dem ersten Lockdown, habe ich so das erste Manuskript geschrieben, das waren 80 Seiten. Das hieß noch ganz anders und das waren immer nur so Briefe an sie. Und dann ein paar Jahre später war es soweit, dass ich einen Verlag gefunden habe, der das mit mir machen will, so ganz in echt. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich innerhalb von 11 Monaten diese Geschichte geschrieben. Und für mich war vom ersten bis zum letzten Schritt was einfach das Coolste, was ich jemals gemacht habe. Also bei jedem Meeting bin ich da gesessen mit einem fetten Grinser von Ohr zu Ohr, weil ich so einen Spaß daran hatte. Das Schreiben, das Lektorieren, das Covershooten, irgendwie die Pressetexte schreiben. All diese Sachen, das war so schön und toll. Und ich habe mir das so toll aufgehoben gefühlt bei meinem Verlag. Ja, und das war echt, es war spannend und hat mir auch manchmal ein bisschen gestresst wachliegen lassen, natürlich, aber es war auch echt was Tolles.
Krass, aber wie viel, also du musst mich mal abholen, weil ich kenne das ja jetzt nur aus dem Radio, wenn ich mir meine Texte schreibe für die Moderation, ne? Oder so weiß ich nicht, irgendwelche Beiträge. Da bin ich teilweise schon am Punkt, wo es mir wirklich oben wieder rauskommt, weil ich denke, oh, jetzt muss ich wieder das schreiben und jeden Tag das Gleiche und bla bla bla, weißt du? Ja. Aber wie ist das, also wie viel Zeit hast du denn da investiert? Wie viele Seiten hat das Buch insgesamt?
250.
Ja, what the fuck?
Ich glaube, vor den Kürzungen waren es 300 Seiten. Krass. Und dann haben wir es halt ein bisschen runtergekürzt, weil ich auch ein Mensch bin, ich rede immer zu viel und schreibe halt auch zu viel.
Ja, das kann ich auch.
Das kennen wir alle.
Ich glaube, das ist Berufskrankheit. Aber ich weiß nicht, man stückelt sich das so zusammen. Also ich liebe Schreiben. Schreiben ist einer meiner größten Hobbys, neben Lesen und Kochen. Und ich schreibe schon seit ich 10 Jahre alt bin irgendwie Geschichten, nur so für mich. Und deswegen war das einfach was Schönes. Und das war eher, ich musste mich immer wieder dran erinnern, beziehungsweise ich musste mich immer wieder selbst belügen, weil ich während dem Schreiben so getan habe, als würde das niemand lesen. Nur dann habe ich mich frei genug gefühlt. Weil in dem Buch kommen wirklich, da zeige ich mich von Seiten, die viel Mut erfordert haben, auch irgendwie das zu schreiben. Da schreibe ich auch von vielen Fehlern, die ich gemacht habe und von Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging. Und ich habe immer so getan, als würde ich das nur für mich schreiben und dann ging es irgendwie. Aber ich bin da auch ganz eigen. Also oft habe ich dann nur so gewisse Plätze, wo ich schreiben kann. Was gar nicht geht, ist, wenn jemand anderer im Raum ist. Also deswegen die ganzen Zugfahrten, die ich mache, um zum Drehen zu fahren, die sind schon mal weggefallen. Und dann bin ich immer so abends, ich lege mich dann immer abends ins Bett und schreibe dann noch 1-2 Stunden vorm Schlafengehen. Da fühle ich mich irgendwie am nächsten bei mir. Ja, und das war so. Also, aber wie gesagt, ich bin auch eigentlich, ich habe im Januar angefangen mit dem Schreiben und seit Januar bis November bin ich oft wach gelegen und habe mir gedacht, Jesus Christ, warum habe ich da schon wieder Ja gesagt? Oder was habe ich mir da schon wieder angetan? Also ja, aber das gehört dazu zu mir.
du, also so erfrischend mit dir zu reden, weil Danke. Du einfach so positiv auf diese ganzen Sachen blickst und trotzdem bleibt mir dieser Gedanke so ein bisschen, dass ich so denke, wie gehst du denn mit Kreativdruck um? Weil bei dir klingt das jetzt so, wie es ja auch sein sollte, mit so viel Leidenschaft und so viel Spaß an der Freude. Aber wie sind denn deine Zeiten, wenn du mal wirklich sagst, oder wie entfernst du dich von diesem Druck, der ja schon auch entsteht, wenn man das als Karriere machen darf, so einen kreativen Job?
Bei mir ist es so, das traue ich mir gar nicht laut zu sagen, wir sind ja unter uns, ich nehme die Sachen einfach nicht so ernst. Und das klingt jetzt im ersten Moment abwertend, aber das meine ich überhaupt nicht so. Aber wenn ich jetzt zur Zeit bereite gerade meine Weihnachtstour vor, im Dezember gehe 10 Tage auf Tour mit meiner Musik. Und mein Trick dabei ist, dass ich mich irgendwie eben nicht unter Druck gesetzt fühle. Ich nehme das einfach nicht so ernst. Ich denke mal, mein Gott, wenn scheiße wird, wird es halt scheiße. So, ich gebe immer eher so 80% und da fühle ich mich dann aber frei.
Ja.
Also, ich bin bei Weitem kein Perfektionist. Ich bin ganz anders wie mein Mann. Der muss immer 120% geben. Ich kann das gar nicht begreifen.
Bei mir aber auch so. Ich bin auch komplett perfektionistisch.
Ja. Und ich bin eher so.
Ja, also das ist so, ich weiß nicht, irgendwie, dann nimmt man sich diese Freiheit und man kann irgendwie diesen Druck umschiffen, dass man sagt, im schlimmsten Fall, ich bin einfach nur irgendein Hampelmann auf der Bühne. Es ist alles irgendwie egal. Es ist überhaupt nichts Wichtiges. Mein Beruf ist nicht wichtig. Ich bin kein Chirurg am offenen Herzen. Mein Gott, wenn ich dann eine Show in den Sand setze, dann ist es so. Und dadurch kann ich es dann gut machen. Und dadurch ist es dann auch nie so, dass es wirklich scheiße ist. Also irgendwie, das ist so meine
Herangehensweise. Ich kann das so gut nachvollziehen.
Ja, ich kann schon relaten. Aber das ist ja immer einfacher zu sagen, als es am Ende zu machen. Deswegen habe ich da so Respekt vor, weil natürlich kann ich sagen, pff, ja, ist halt nicht so schlimm und irgendwie, ich werde schon irgendwie hinkriegen. Und das ist kind of, ich sage immer, dass ich da so ein bisschen naiv bin irgendwie, weil ich mir denke, ja, wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Aber wenn ich dann was mache und ich da auch wirklich hinterstehe, dann muss, wie du sagst, 120%.
Ich glaube aber, dass das daher kommt, dass ich so früh angefangen habe mit dem Arbeiten.
Das kann sein, ja.
Für mich war Arbeit, also ich habe heute noch das Problem, manchmal in mir meine Arbeit ernst zu nehmen, weil es sich immer anfühlt wie ein Hobby. Mhm. Weil mit 5, ich bin in die Schule gegangen, ganz normal. So, ich habe ganz normal eine Kindheit erlebt und nebenbei habe ich das immer gemacht. So wie die anderen irgendwie zum Reiten gehen oder zum Ballett, bin ich halt ans Filmset gefahren. Und ich glaube, diesen Blick auf Arbeit habe ich immer beibehalten. Das ist manchmal, in gewissen Momenten, wenn ich nicht so viel zu tun habe, denke ich mir immer, was will ich eigentlich irgendwann mal werden? Also soll ich vielleicht einmal irgendwas studieren? Keine Ahnung, ich bin ganz schön behind in life. Bis mal klar wird, ich habe ja einen Job, aber er fühlt sich irgendwie nicht, für mich nicht so an wie ein Job.
Und ich glaube, für viele ist es auch nochmal Persönlichkeit. Manche sind einfach, wenn du dieses Mindset hast, manche haben das und du strahlst ja auch die Positivität aus. Insofern, ich glaube, das spielt da auch immer nochmal mit rein. Es ist ja auch schön, dass wir ganz verschiedene Menschen auf der Welt haben. Voll. Wir brauchen die 120% Leute und genauso auch die lachend durchs Leben laufen 80% Leute. Stimmt.
Pass auf, deswegen arbeite ich im Radio. Ich habe ein Mindset, ich habe aber auch Durst. Unsere Potsdamer Flöre, wir wollen sie nicht vernachlässigen.
Wow.
Jeder unserer Gäste darf immer ein Getränk mitbringen und das darf im Best Case natürlich dein Lieblingsgetränk sein. Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns auftischst.
Ich habe lange überlegt, weil ich bin so langweilig, was das angeht. Ich trinke nur Wasser oder Kaffee und Tee. Aber das ist irgendwie so eine lose Antwort. Und deswegen habe ich mal gedacht, was ist denn das, was ich sonst noch so gerne trinke? Und es ist tatsächlich Karottensaft.
Oh!
Und deswegen habe ich einen Karottensaft für euch mitgebracht.
Tolle Farbe.
Ich muss mal kurz überlegen, wann habe ich das letzte Mal Karottensaft getrunken? Habe ich überhaupt schon mal in meinem
Leben für die Augen.
Und hoffentlich nach heute wirst du täglich Karottensaft trinken, weil durch dieses Vitamin A, das ist ganz, ganz gesund für uns.
Ja.
Das ist gut für die Augen und für unsere Haut. Und das ist ein sehr gutes, natürliches Anti-Aging-Mittel. Oder sagen wir lieber irgendwie Good Aging. Wir sind ja nicht Anti-Aging. Aber das ist wirklich was ganz Tolles. Und mein Mann und ich trinken jeden Tag ein Glaserl mit einem Tropfen Öl. Du brauchst das Öl, um die Vitamine aufnehmen zu können. Also kannst du einfach
Olivenöl,
Leinöl, was auch immer du willst, mit reintun. Und das habe ich für euch mitgebracht. Und eigentlich, also Ich trinke gern so gesunde Sachen. Ich trinke auch gern Sauerkrautsaft und roter Beetesaft. Ich weiß, es ist ganz schlimm.
Dann bin ich froh, dass ihr den nicht mitgebracht habt.
Ich weiß, viele wissen da irgendwie Speiben davon. Aber dann habe ich gedacht, na, also das ist jetzt mal der Anfänger. Das ist Level 1.
Das finde ich gut.
Karottensaft ist Level 1.
Ich bin gespannt. Wollen wir tasten?
Na, auf jeden Fall.
Na klar.
Sieht auf jeden Fall top aus. Feldfrische Möhre mit samenfesten Sorten.
Für die richtigen Kenner. Also der Felix hat gestern gemeint, das trinkt man echt nur, wenn man weiß, dass es gesund ist. Weil es eigentlich echt, es schaut so wild aus. Und Karotte ist auch was, wenn du so eine Karotte siehst im echten Leben, denkst du dir nicht, geil, daraus erstmal Saft pressen. Ja. Weil das ist ja wie so ein Holz, das ist furztrocken.
Es riecht auch nicht
irgendwie
saftig.
Haben sie das, irgendwie, ja.
Ist okay. Prost.
Also Prost. Auf die Augen.
Mhm. Krass. Krass.
Spürt ihr schon, wie euer
sofort, ich sehe was. Wird? Ach, Mensch, Ronja.
Ach so, ja, hallo.
Also ich muss sagen, ich mag's ja.
Ich find's nicht schlecht.
Ich mag's.
Ich hab auch...
Verstehst du, ne? Ist so... Nee, ich find's eigentlich ganz gut. Aber ich verstehe also nur ein Glas.
Also ja. Bei Karotte gehe ich mit, bei Rote Beete bin ich schon raus.
Ja, ich auch.
Habe ich probiert,
eigentlich
ging nicht.
Wollte ich ja auch noch zu Rossmann fahren, weil da gibt's nämlich den Karottensaft... Achtung, haltet euch fest. Milchsauer vergoren. Das schmeckt ein bisschen wie Sauerkraut, aber das ist dann noch besser für den Darm. Aber da haben wir gedacht, na, das tue ich euch jetzt nicht an. Wir machen die ganz normale.
Also ich glaube, ohne mich mit Ihnen abgesprochen zu haben, du hast in jedem Fall jetzt in unserer nächsten Folge, wir haben über 20 schon, das verrückteste Getränk, die verrückteste Potsdamer Plörre mitgebracht, oder?
Ich habe mir gedacht, ich bin so basic, weil andere haben irgendwie geile Saften. Aber ja,
ich finde es super. Karottensaft mag ich. Beim Rest steige ich aus, weil ich auch nur eine Wasserkaffee und Teetrinkerin bin tatsächlich.
Ja, ich trinke ein bisschen mehr.
Was ist dein Lieblingsgetränk?
Ja, ich bin so eine Zuckerschnute bei sowas. Echt? Ja, ich trinke so immer Zero, aber ich liebe Limo.
Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum können das manche Menschen einfach trinken und es geht ihnen trotzdem gut? Wenn ich so ein Saftel trinke, ich habe so Bauchschmerzen.
Echt, ja? Ich würde es mir manchmal
so
wünschen.
Ja, okay. Soll
aber
was abgeben?
Ich weiß nicht, am Zero? Ich denke mir immer, wenn Zero ist, dann ist das bestimmt.
Jan kriegt Bauchschmerzen von sowas. Von den gesunden Sachen.
Ist aber wahrscheinlich auch Gewohnheit, ne? Kann schon sein. Ja, aber das ist auch nichts, wo ich stolz drauf bin. Ich bin ja auch jemand, der auch gerne einen Energy trinkt.
Mhm.
Ach, also, Jan. Naja, ey, komm. Lass uns doch lieber wieder auf deine Karriere gehen, weil ich finde, wir haben ein Thema so ein bisschen ausgelassen bisher und nur angeschnitten. Denn wir haben es gesagt, Schauspiel, ja. Du bist Sängerin, ja. Du bist Autorin.
Ich bin
jetzt
DJ.
Bist du auch noch Moderatorin, DJ, richtig. Bei Radio Potsdam hast du auch mal aufgelegt. Also du machst... Das liegt aber nicht an Radio Potsdam.
Nein, das liegt an mir. Zu 100%.
So, das heißt, du hast unglaublich viel auf der To-Do-List. Du hast gesagt, du arbeitest sehr viel und du bist tendenziell eigentlich auch ständig unterwegs.
Ja.
Was macht dieses ständige Unterwegssein mit dir?
Ist das
cool oder ist das eher so, wäre auch cool, ohne die ganze Zeit unterwegs zu sein?
Ich würde gern so ein Drittel von meinen Reisen abgeben.
Weil man muss sich mal fragen, wie oft fliegst du und wie oft fährst du Zug im
Fliegen
Monat?
Fliegen tue ich gar nicht.
Okay.
Also ich bin, also innerhalb Deutschlands fliege ich nicht, aber ich fahre immer mit Zug. Mhm. Also ich bin eine, es passt irgendwie zu meinem Karottensaft, gell? Fall ich jetzt gerade auf. Na, wir haben seit 2 Jahren kein Auto mehr. Also mein Mann und ich haben unser Auto abgegeben, weil wir gedacht haben, Potsdam ist so gut mit dem Radl.
Ja.
Und irgendwie mit den Öffis, das ist alles überhaupt kein Problem. Deswegen hier sind wir immer nur so unterwegs. Heute bin ich auch mit dem Radl da. und ja, sonst fahre ich eigentlich immer mit dem Zug. Und ich habe mal so eine Statistik gemacht. Und da will ich dieses Jahr nochmal eine Statistik machen. Ich glaube, ich bin gute 2 Drittel des Jahres unterwegs und 1 Drittel des Jahres hier. Und ich wünschte, es wäre andersrum, aber ich bin halt auch selber schuld. Also ich bin auf niemanden wütend, außer auf mich. Warum wohne ich auch in Potsdam, 800 Kilometer von meinem Hauptarbeitsort entfernt? Selber schuld, Ronja. Aber ich bin...
Wo dreht ihr immer?
In Tirol.
Ich muss
nach Kufstein fahren.
Ne? Also Potsdam ist cool lieben wir, aber...
Aber ich bin froh, dass ich auch manchmal aufwache und keinen Berg vor der Nase habe. Ich finde die Berge schon auch ganz schön.
Darf man das als Österreicherin sagen?
Ich darf das. Ja, okay. Ich nehme das jetzt einfach raus. Ich bin auch ganz wild. Ich gehe auch nicht gern Skifahren. Also natürlich kann ich Skifahren. Jeder Tiroler kann Skifahren. Aber ich mache es nicht gern.
Mm, okay. Also 1 Drittel des Jahres bist du zu Hause. Das sind jetzt roundabout 110, 120 Tage. Ja. Das heißt 3-4 Monate.
Ja.
Das heißt andersrum, aber 8 Monate bist du dann unterwegs im Jahr.
Ja.
Das ist schon krass.
Davon wahrscheinlich 7 in der Deutschen Bahn. gefühlt.
Das ist schon krass. Aber ja. Also ja, es ist stressig auf eine Art, aber man sieht halt auch unglaublich viel. Jetzt hast du ja auch noch
halt
immer wieder sonntags, warst du die Außenmoderatorin, genau. Da warst du auch dann viel unterwegs. Ja. Was sind so die verrücktesten Menschen, die du eigentlich so auf diesen Reisen in diesen 8 Monaten dann getroffen hast? So?
Also ich finde es eigentlich immer schön, wenn ich irgendeinen Menschen treffe, der einen ganz anderen Beruf hat als ich. Mhm. Und wenn ich den so ausquetschen kann. Ich liebe Fragen stellen. Ich frage immer ganz viel, weil mich das immer fasziniert. Also was mich einfach, wo ich Hochachtung habe, sind irgendwie Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten oder irgendwie im Tierschutz. Die reiben und opfern sich auf für das Gemeinwohl. Also da wirklich denke ich mal, zum Glück gibt es euch und zum Glück habt ihr diese Bereitschaft, irgendwie euch einzusetzen. Ja, und ich mag eigentlich irgendwie jeden Menschen, den ich treffe. Ich kann mich aber auch immer für alles begeistern. Mhm. Also manchmal, ich bin so jemand, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, wenn man irgendwo auf Urlaub ist, denkt man sich, da muss ich hinziehen.
Ja.
So ein bisschen habe ich das auch bei anderen Leben. Wenn ich sowas sehe, denke ich, ich würde auch gerne einen Gnadenhof eröffnen. Das ist überhaupt nicht mein Weg irgendwie. Aber ja, das mag ich einfach ganz gern.
Leute treffen und Stories erleben.
Und so langsam habe ich auch ein Bild von Deutschland in meinem Kopf. Ich bin sehr schlecht in Geografie.
Ja, ich auch.
Aber so langsam habe ich überall irgendwie so einen Ort, wo ich schon mal war und irgendwie so Erinnerung, da ist so ist der Vibe da und so.
Also. Und Fragen stellen, könnt ihr einen Podcast empfehlen.
Ja. Wir haben ja vorhin schon mal kurz auch drüber gesprochen, was so Selbstliebe auch in diesem Beruf bedeutet hat. Und du bist ja auch eine Person, die sich dazu sehr offen äußert, also sehr viel auch über empowernde Themen spricht. Wie entscheidest du dich denn dafür, wo du jetzt deine Stimme auch in der Öffentlichkeit für erheben möchtest? Ist es sehr viel auf deine persönliche Geschichte zurückzuführen oder sind es auch einfach Dinge, die dich gerade gesellschaftlich bewegen?
Irgendwie beides. Also ich versuche manchmal, mich daran zu erinnern, welchen Promi ich gern gehabt hätte als Jugendliche, als junges Mädchen. Und dann versuche ich, dieser Mensch zu sein. Erstens und zweitens ist es auch irgendwie ganz viel mit meiner Erziehung irgendwie von meiner Großmutter. Ich bin viel bei meiner Großmutter aufgewachsen, bei meiner Oma. Und das ist eine Generation an Menschen, die haben ganz viele Werte, aber die reden nicht groß drüber, die machen es einfach. Die Großmutter ist unglaublich, obwohl sie das gar nicht will, das ist keine aktive Entscheidung, die ist unglaublich nachhaltig, die ist total ressourcenschonend, die ist ganz bescheiden. Und das sind dann so die Sachen, die ich auch versuche, irgendwie in diese moderne Welt mit reinzunehmen. Ja, und das ist dann mir irgendwie wichtig. Ja, und es ist immer so ein bisschen, ich überlege dann immer, sollte ich nicht noch mehr tun und sollte ich irgendwie nicht noch mehr auch irgendwie meine Werte vertreten. Andererseits will ich natürlich, also ich bin auch ein Mensch, ich will lieber mit allen Leuten reden und ich will auch nicht zu offensiv teilweise sein, weil ich es wichtig finde, dass man im Dialog bleibt.
Ja.
Ja, spannend. Wir haben uns ja noch eine kleine Überlegung gemacht, weil du ja auch Schauspielerin bist.
Ja.
Ne, und wir wollen ja auch so ein bisschen, ich sag mal immer von unseren Gästen, so ein bisschen was lernen.
Ja.
So, pass auf, wir hatten, ich weiß nicht, hattest du DS-Unterricht, Ele? Darstellendes
Spiel? Okay, da habe ich eine gute Story, die muss ich jetzt einmal zum Besten geben, warum ich leider meinen Kindheitstraum Schauspielerin und Sängerin nicht erfüllen konnte.
Jetzt bin ich
Sängerin, weil ich wirklich nicht singen kann. Also wirklich nicht. Wir hatten so Musiklehrer und Lehrerinnen, die immer waren, nein, ihr traut euch nur nicht, ich kann wirklich, wirklich nicht singen.
Aber du hast
singen.
So eine tolle Stimme, die ist so einzigartig.
Das ist ganz lieb, Sprechstimme vielleicht, Singstimme auf keinen Fall. Ich bin ganz realistisch. DS-Unterricht war ich natürlich auch, weil ich dachte, okay, extrovertierter Mensch, wo geht man hin? Nicht Kunst, DS.
Ja.
Ich bin aber so extrovertiert, dass ich auch sehr albern bin und sehr gerne lache. Und erste DS-Stunde war einfach Aufwärmübung, aufeinanderlegen. Und ich lag auf einer Freundin und habe wirklich mir fast in die Hose gemacht.
Vor Lachen.
Weil ich diese Frau angucken musste, aufeinander, und gesagt habe, sorry, ich kann das nicht.
Ihr lagt aufeinander und habt euch angeguckt.
Aufeinander,
das
ja.
Das klingt irgendwie problematisch.
Pass auf.
Bestimmt war das problematisch.
Ich hatte aber auch so eine Warm-up-Übung bei uns im DS. Ich glaube nicht, wir hatten die, aber das hat so bei uns im Jahrgang die Runde gemacht. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, pass auf. Der eine war der Baum, der andere war das Wildschwein.
Okay.
Und da musste sich das Wildschwein am Baum so schrubbeln. Das war auch eine Aufwärmübung.
Warum hatten wir
das? Was hat das mit dir gemacht?
Ich wollte gerade sagen.
Ich will es nicht wissen. Also.
Kennt ihr zufällig, schaut ihr manchmal Family Guy?
Ja.
Eine meiner Lieblingsserien. Und da gibt es eine Folge, wo Quagmire, Joe und Peter so eine Schauspiel-Impro-Gruppe gründen. Und dann macht Quagmire so diese Aufwärmübung, so Peel the Banana, Peel the Banana. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Und Felix und ich müssen jedes Mal so lachen. Es ist genauso, es ist immer genauso absurd und weird, diese komischen Aufwärmübungen. Also,
aber habt ihr am Set auch so Aufwärmübungen, die ihr macht vorher?
Na.
Gar nicht?
Na, weil, weißt du, auch vor der Kamera ist es ja was ganz anderes. Wenn man jetzt im Theater spielen wird und du musst bis in den letzten Rang brüllen, ohne zu brüllen, dann muss man schon irgendwie sein Instrument warm machen. Aber jetzt vielleicht auch bereuen, die wir seit 20 Jahren spielen, die sind so in unserer Westentasche und dann ziehen wir die einfach raus. Und
hast du trotzdem eine gute Aufwärmübung für uns, damit wir unser Trauma loswerden? Weil irgendwie finde ich, unsere Geschichten sind ein bisschen zu körperlich eigentlich für die Schule.
Ich sag was Unschuldiges. Ihr seid ja auch, ihr arbeitet ja mit eurer Stimme.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt eine Übung für euch. Das ist eine Stimmaufwärmübung, Sprechstimme. Das Wort Apotheke, das buchstabieren wir jetzt. Und wir setzen immer einen anderen Anfangsbuchstaben vor das Wort. Also wir gehen dieses Wort von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. So eine Übung, die man lernt. Mach's mal vor. Ich hoffe, ich kann's. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Hapotheke, Tepotheke, Opotheke, Pepotheke, Apotheke. Muss nicht so schnell sein.
Darf ich mir das aufschreiben?
Das kannst du dir gerne aufschreiben.
Ich würde mir das mal kurz.
Und das ist so, das macht die Lippen und die Zunge ganz, ganz schön warm und geschmeidig. Und du musst es auch nicht in einem Atemzug machen. Lasst euch Zeit.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich probier's.
Okay, mach.
Apotheke, Popotheke, Hundotheke.
Die Popotheke.
Wer kennt sie nicht?
Das geht ganz schnell. Die Popotheke ist krass.
Das passt zum Übereinanderlegen.
Das ist doch ein Trauma.
Oh Gott. Okay, ich gebe jetzt einfach schon mal auf und ab.
Nein, ich glaube nicht.
Also ist es Apotheke?
Pepotheke.
Pepotheke. Pepotheke, Opotheke, Teketheke.
Ich würde es nicht. Aber ich würde es genauso sagen. Ich habe auch gerade überlegt, wie will ich das sagen? Okay. Apotheke, Papotheke, Ototheke, Teketheke, Eketheke? Was hast du? Eketheke? Ich bin zu blöd dafür. Okay.
Hast du irgendwas für so nicht so intelligente Leute?
Mit Lilly, weil Lilly Gruber ist ja der Name meiner Rolle. Das ist auch eine Aufwärmübung. Lilly lag laut lachend am Landungsplatz der Lagunen.
Das kriege ich hin. Lilly lag laut lachend am Landungsplatz der Lagune.
Sehr schön. Wunderbar.
Sehr schön.
Oder in Ulm, um Ulm und rund um Ulm herum.
Oh Gott.
Den kenne ich auch.
In Ulm, um Ulm. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb.
In Ulm, um Ulm und rum um Ulm herum. Nee, war schlecht.
Danke, das lass mal gelten.
Vor allem, ich habe anscheinend gar kein Gedächtnis.
Kennst du Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid?
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut.
Sehr gut.
Blaukraut bleibt Kleid.
Es war so gut, dass ich zur Kunst gewechselt bin, anscheinend.
Sehr schön.
Es wäre nichts geworden.
Ronja, last but not least, jetzt haben wir ganz viel gelernt. Wir sind für die große Schauspielkarriere vorbereitet. Vielen Dank. Wir werden dich immer honorieren. Wenn wir irgendwann mal den Deutschen Fernsehpreis gewinnen, dann werden wir dich auf die Bühne holen. Das ist
sehr
klar.
Schön.
Auch beim Podcastpreis.
Sehr gut.
So, jetzt hast du last but not least natürlich aber auch einen Platz in unserer Podcast-Playlist. Wir haben Songs unserer Gäste zusammengestellt. In die können wir übrigens auch mal empfehlen. Folgt der mal rein, schmettert die mal durch. Da sind wirklich ganz verrückte Kombinationen drin. Für die haben wir keine Verantwortung. Aber du, wenn du darfst den nächsten Song einpacken.
Wunderbar. Ich packe den rein, weil das eines der ersten Konzerte war, die ich besucht habe, wo wir dann nach Potsdam gezogen sind. Da sind wir nach Berlin zur Waldbühne gefahren und da war von irgendeinem, ich glaube RBB-Radio, gab es da immer so ein großes Konzert.
Ja.
Von Danger Dan, eine gute Nachricht.
Oh,
das ist einer meiner Lieblingssongs.
So ein guter Song.
Ja, und ich muss jedes Mal heulen wie ein Schlosshund, wenn er das singt. Und das verbinde ich mit meinem Mann Felix, das verbinde ich mit Potsdam, mit Deutschland überhaupt. Ich finde das einen ganz tollen deutschen Künstler. Und deswegen gerne Danger Dan.
Ich habe vorhin ganz am Anfang von einer Pointe gesprochen, die haben wir jetzt aber mal wirklich erreicht. Danger Dan, eine gute Nacht, ist so ein guter Danger Dan, aber auch wirklich, du hast recht. Der hat noch einen anderen Song, der auch crazy ist.
Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Oder trotzdem, finde ich auch ganz schön.
Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, den meine ich. Der ist krass. Der ist, also Danger Dan können wir sehr empfehlen. Mega-Call. Ja. Richtig cool.
Danke.
Ronja, wir danken dir. Vielen Dank für deine Zeit heute bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns irgendwie geben konntest in deine Welt, in die Welt des Schauspielerdaseins, Autorinnen, Sänger und auch viele Warm-Ups. Danke, dass wir da sein durften und vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gern und ich hoffe, ihr habt eure Sportkleidung dabei, weil es wird geschwitzt, Leute.
Jetzt geht's ab ins Cosmic! Yeah!
Sag, was ist dir wichtig? Dass ich hier für immer bleiben kann. Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.